Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Knochensäge.
Oh, Knochensäge.
Ja. Der ganze Zeh muss ab.
Der ganze Zeh.
Sonst verliert er sein Bein. Hier, steck das in den Mund, Junge.
Ja. Beiß fest drauf. Eisen.
So viel zum Eisen. Blüht es schon.
Wie oft hat euer Lehrling das schon gemacht?
1000 Mal, halt's mal.
Wir sind im 11. Jahrhundert und haben gerade gehört, wie es damals klang, man muss es so deutlich sagen, als einem Patienten der große Zeh abgesägt wurde. Die Szene stammt aus dem grandiosen Film Der Medikus, in dem es um einen Jungen geht, der im Mittelalter Arzt werden wollte. Um historische Medizin geht es heute auch in einer neuen Folge Schneller Schlau. Wir erklären, wann die ersten Menschen operiert wurden und was dabei schiefging, welche Operationen besonders häufig waren und wie man die Patienten vor den furchtbaren Torturen betäubte. Wir, das bin ich, PM-Chefredakteur Andreas Albes und meine geschichtsbegeisterte Kollegin Anne Baum. Hallo Anne.
Hallo Andreas.
Bevor du uns von deinen Recherchen berichtest, sag, lagst du schon mal unterm Messer?
Ja, tatsächlich. Und zwar, ich bin mal vom Pferd gefallen als Jugendliche und ich bin seitdem nie wieder aufs Pferd gestiegen und gucke mir Pferde lieber von unten an und habe mir dabei den Arm gebrochen. Aber ich muss sagen, nicht mein Lieblingsthema. Lass uns über was anderes reden.
Okay, dann erzähl doch mal, warum gilt die Chirurgie, was ja aus dem Griechischen stammt und so viel bedeutet wie Handarbeit, unter vielen Ärzten bis heute als die Königsdisziplin der Medizin?
Ja, das liegt daran, dass Operationen für Ärzte natürlich eine große Herausforderung sind, denn immerhin wird mit einem Skalpell der menschliche Körper aufgeschnitten. Man verletzt also zunächst, um später zu heilen. Und damit Mediziner das machen können, brauchen sie extrem viel Wissen über den Körper. Sie müssen handwerklich präzise sein, da haben wir es ja auch schon wieder drin, die Handarbeit. Sie müssen schnelle Entscheidungen unter oft hohem Druck treffen. Und ganz am Ende dient es natürlich alles einen Zweck, und zwar Menschenleben zu retten.
Ja, oder sie helfen dabei, dass Verletzungen schneller verheilen. So ist es ja auch bei vielen Sportlern. Ich denke da nur an Manuel Neuer von Bayern München, der sich beim Skifahren den Unterschenkel gebrochen hat und noch am selben Tag operiert wurde.
Ja, der Manuel Neuer, daran erinnere ich mich auch noch, der wurde, soweit ich mich erinnere, mit Nägeln und Schrauben wieder zusammengeschustert und stand nicht einmal ein Jahr später wieder auf dem Fußballplatz. Das hätte auch gehörig schiefgehen können. Zumindest zu früheren Zeiten hätte er sich wahrscheinlich von den Verletzungen nicht so schnell erholt und hätte wahrscheinlich nie wieder auf den Fußballplatz stehen können.
Jetzt wollen wir nicht über aktuelle Operationen reden, sondern über die Geschichte der Chirurgie. Seit wann gibt es eigentlich Operationen oder ganz plastisch gefragt, wann wurde zum ersten Mal damit begonnen, einen Menschen bei lebendigem Leib aufzuschneiden, um ihn zu gesunden?
Ja, Operationen gibt es schon sehr, sehr lange. Aber wie lange, da ist die Forschung sich noch nicht so ganz sicher. Manche sagen, die Chirurgie sei so alt wie die Menschheit selbst. Und tatsächlich wurde auf der indonesischen Insel Borneo ein 33.000 Jahre altes Skelett entdeckt, bei dem der linke Fuß amputiert wurde. Das Bein war so sauber abgetrennt, dass es unmöglich durch einen Unfall oder einen Tierangriff entstanden sein kann. Und die Archäologen, die sind davon überzeugt, das war wahrscheinlich eine bewusste Amputation.
Weiß man denn, ob der Mensch diese Amputation überlebt hat?
Ja, das hat er. Denn man fand Hinweise darauf, dass die Knochen nach der Operation zu heilen begannen. Das ist ein Zeichen, dass der Körper nach der Operation noch weiter gearbeitet hat, also weiter gelebt hat. Und selbst wenn der Mann nicht mehr so fit nach der Amputation war, wie er wahrscheinlich vorher war, mittlerweile weiß man durch Funde von Schädeln mit Fehlbildungen, dass sich auch die Steinzeitmenschen sich um Kranke und Schwache gekümmert haben.
Aber trotzdem, so eine Beinamputation vor 30.000 Jahren, da frage ich mich natürlich, war das ein glücklicher Zufall oder stand dahinter damals schon sowas wie medizinisches Kalkül?
Also das Skelett von Borneo ist, wie ich dir gerade erzählt habe, das älteste Skelett, bei dem man solche Operationsspuren bislang gefunden hat. Aber es gibt noch mehr solcher Funde. Und zwar viele der früheren Operationen fanden interessanterweise am Schädel statt. Allein in Frankreich entdeckte man hunderte Schädel aus der Steinzeit, in denen runde, ovale oder sogar rechteckige Löcher zu sehen waren. Und diese Schädeloperationen, die haben einen Namen in der Fachsprache, und zwar nennt man die Schädeltrepanationen. Und das Neandertal-Museum in Mettmann hatte dazu sogar mal eine eigene Ausstellung. Die trug den Titel Löcher im Kopf. Ziemlich passend, wie ich finde.
Was waren denn die Instrumente, mit denen die Steinzeitmenschen damals vorgegangen sind? Ich meine, Skalpelle hatten sie natürlich nicht. Haben die Steine so scharf geschliffen, dass sich damit ein Schädelknochen öffnen ließ?
Das wird jetzt eine sehr abenteuerliche Aufzählung. Und zwar, sie verwendeten unter anderem Haifischzähne, Muschelgehäuse und Feuersteinmesser. Denn mit diesen spitzen Gegenständen konnte man den Schädel Stück für Stück bearbeiten und so aufschneiden, bis Haut und Knochen abgeschabt waren. Was ich ziemlich erstaunlich finde, ist, dass viele Patienten anscheinend die Eingriffe überlebten. Und laut einer Expertin, der Frau Auermann von dem Museum, von dem ich dir gerade erzählt habe, lag die Erfolgsquote dabei tatsächlich bei rund 70%.
Nur 70%? Das klingt für mich natürlich wirklich erstaunlich erfolgreich. Aber jetzt die Frage, warum haben die denn überhaupt am Kopf operiert? Hatte da jemand Kopfschmerz oder da vielleicht riesige Migräne? Wie kamen die überhaupt auf die Idee, einen Kopf aufschneiden zu müssen, um da reinzuschauen?
Das hatte tatsächlich nicht immer nur medizinische Gründe. Wahrscheinlich haben sehr oft Kopfverletzungen oder Beschwerden eine Rolle gespielt. Aber es gibt auch andere Theorien. Und zwar die, dass solche Schädelöffnungen aus rituellen Gründen gemacht wurden. Etwa um böse Geister oder Dämonen aus dem Kopf zu vertreiben oder um die Götter zu besänftigen. Kleine Scheiben von Schädelknochen wurden später auch in den Gräbern von Kelten gefunden. Die haben diese Stücke wie ein Amulett um den Hals getragen. Letztendlich kann man aber über diese Motive nur spekulieren, denn es gibt da keine schriftlichen Zeugnisse aus der Steinzeit oder von den Kelten, die uns mehr darüber erzählen könnten, warum sie diese Amulette getragen haben. Denn erst die alten Ägypter und später dann die Griechen und Römer haben später über Operationen tatsächlich auch geschrieben.
Aber jetzt waren die Ägypter ja sowieso sehr experimentierfreudig, wenn es um den menschlichen Körper ging. Ich meine, man muss ja nur an die ganzen Einbalsamierungen denken, die so hervorragend waren, dass sie später sogar in der Sowjetunion die Einbalsamisten von Lenin etwas abgeschaut haben. Jetzt waren die Ägypter doch bestimmt auch medizinisch unheimlich fortschrittlich.
Ja, sie waren medizinisch fortschrittlich und sie waren sehr schreibfreudig. In Ägypten gibt es Aufzeichnungen, die rund 4000 Jahre alt sind, in ein Papyrus, dem sogenannten Wundenbuch, werden die Verletzungen und deren Behandlungen beschrieben. Magst du sie hören?
Also das sind quasi Hieroglyphen, die detaillierte Anweisungen geben, wie man mit Knochenbrüchen und anderen Verletzungen umgehen sollte?
Ja.
Das will ich auf jeden Fall hören.
Ja, das dachte ich mir fast, deswegen habe ich es natürlich vorher extra rausgesucht, ist ja klar. Diese Aufzeichnungen der Ägypter, die waren ein großer Fortschritt, denn das Wissen konnte so von einer Ärztegeneration zur nächsten weitergegeben werden, also quasi eine vererbte Anleitung zum Heilen. Einige dieser Behandlungsmethoden, die wirken heute allerdings etwas seltsam. Ich lese dir jetzt mal vor, was da drin steht. Nachdem du den Patienten genäht hast, sollst du auflegen frisches Fleisch am ersten Tag auf seine Wunde. Nicht sollst du sie verbinden, lege ihn zu Boden auf sein Ruhebett, bis vorübergegangen ist die Zeit seines Leidens. Du mögest behandelt ihn anschließend mit Öl, Fett, Honig und Fasern jeden Tag, bis es ihm besser geht.
Nun ja, also mit Honig und Fett eingerieben werden, das klingt ja noch ganz angenehm. Und von Honig weiß man ja, dass er tatsächlich entzündungshemmend wirkt. Aber frisches Fleisch auf eine Wunde legen, das dürfte ja wohl eher zu Infektionen geführt haben. Ich denke dabei nur an die ganzen Bakterien, die dabei in eine offene Wunde eindringen können.
Ja, Bakterien, diese Biester, die kannten die alten Ägypter natürlich noch nicht, denn die wurden erst viel später im 17. Jahrhundert entdeckt. Wahrscheinlich dürfte das frische Fleisch eine religiöse und symbolische Bedeutung gehabt haben. Vielleicht hoffte man so, die Lebenskraft des Fleisches auf den Patienten übertragen zu können. Eine verrückte Vorstellung, finde ich.
Fleisch zu Fleisch sozusagen. Sag mal, was sagt denn das Papyrus über die Medizin der Ägypter? Du hattest mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass die damals tatsächlich schon versucht haben, Krebs zu heilen.
Das nimmt man tatsächlich an, denn Archäologen fanden kürzlich einen rund 4000 Jahre alten Schädel mit Tumorwucherung. Und an diesen Schädel haben sie unter den Mikroskop Abschabungen gesehen, die vermutlich von einem scharfen Gegenstand stammen. Man vermutet, damalige Mediziner, die haben versucht, mit einem Skalpell das kranke Gewebe zu entfernen.
Mutig, sich so operieren zu lassen. Und ich frage mich, ob das damals immer alles ganz freiwillig war. Aber eine gängige Verletzung damals dürfte ja wohl der Schädelbasisbruch gewesen sein. Das waren kriegerische Zeiten und die haben sich ständig den Kopf eingeschlagen. Und das ist ja auch eine Verletzung, die sich ziemlich leicht erkennen lässt an den Hämatomen über den Augen und wenn Blut aus Nase und Ohren läuft. Ab wann gab es denn Methoden, so eine Verletzung zu heilen?
Also die Methoden, die gab es bei den Griechen und Römern auf jeden Fall, denn die entwickelten Techniken, um solche Brüche aus kriegerischen Scharmützeln zu behandeln. Zum Beispiel gibt es da einen gewissen Aulus Cornelius Celsus, der um das Jahr 0 herum in sein Buch darüber schrieb. Und zwar das Buch heißt Die medizinische Wissenschaft und beschreibt, wie Römer diese Schädelbasisbrüche behandelt haben. Zunächst einmal öffneten die Ärzte, wie schon auch bei den Steinzeitoperationen, von denen ich die vorhin erzählt habe, die Schädeldecke und dafür nutzen sie so eine Art Bogenbohrer und durch längeres intensives Drehen konnte man so in den Schädelknochen hineinbohren und nach trieben die Ärzte so mit diesem Schädelbohrer kleine Löcher in die Schädeldecke hinein.
Also mal abgesehen von den ganzen Schmerzen, muss doch das Werkzeug, also der Bohrer, dabei wahnsinnig heiß geworden sein.
Da spricht der Handwerker aus dir.
Ah, wirklich?
Ja, genau. Das war auch wirklich so. Man machte deshalb immer wieder kleine Pausen beim Bohren, damit der Bohrer abkühlen konnte. Und anschließend, so ich zitiere jetzt wieder den Cornelius, treibt man einen Schneidemeißel mit dem Hammer von einem Loch zum anderen und rennt so den dazwischen befindlichen Knochen ab. Wie mit einer Hebelwirkung wurde damit das zerstörte Stück Schädelknochen abgetragen. Und um jetzt zu überprüfen, ob die Wundjauche, denn so nannte man Eiter und andere Sekrete, die in die Wunde eingedrungen sind, ließ der Arzt danach eine Art Sonde in den Schädel. Hatte diese Wundjauche die Wunde verunreinigt, dann drang die Sonde durch die geschwächte Knochenreste ganz tief in die Hirnhaut hinein.
Wenn es keine schützende Barriere mehr zwischen Gehirn und Umwelt gibt, dann müssen die Folgen solcher Angriffe ja immens gewesen sein.
Zweifellos war das so. Ein ganz großes Problem bei diesen Operationen war auch die Blutung. Nach Cornelius versuchten die antiken Ärzte, diese zu stillen, indem sie zum Beispiel in Essig eingelegte Schwämme auflegten auf die Wunde. Dieses wirkte blutstillend und dazu noch desinfizierend. Manche, so behauptete Cornelius, gießen das Essig sogar regelrecht in die Wunde hinein. Das muss verdammt gebrannt haben, ist aber natürlich schon viel fortschrittlicher als das frische Fleisch, was die Ägypter verwendet haben. Bei größeren Wunden war es aber so, dass Essig und Schwämme oft nicht ausreichten. Man nutzte dafür ein anderes, brutal klingendes, schreckliches Werkzeug, und zwar das Glüheisen, das auf die offene Wunde gedrückt wurde und so die Wunde unter der starken Hitze schließt.
Naja, bei allen Schmerzen war es ja gewissermaßen ein Fortschritt, denn Hitze verödet Blutgefäße, kann Blutungen stoppen, und dann war ja wohl auch schon bekannt, dass das Ausbrennen von Wunden Infektionen verhindern kann. Aber gab es denn Betäubungsmittel, die man den Patienten verabreichen konnte, damit sie diese Torturen etwas besser ertragen?
Also von den Römern weiß man ja, dass sie zu den einen oder anderen Schlückchen Wein nicht Nein sagten. Und Alkohol ist ja auch betäubend. Sie benutzten aber auch andere Wirkstoffe, und zwar Opium. Das wurde damals schon aus Mohn gewonnen. Oder Kräuter wie Bilsenkraut und Alraune, die betäubend wirken. Aber oft war es so, dass die Patienten ja einfach nur auf den Alkohol zurückgreifen mussten und unheimliche Schmerzen ertragen mussten, wenn sie operiert wurden. Heute ist das ja zum Glück besser, denn es gibt moderne Narkosetechniken. Die wurden aber erst seit 1846 verwendet. Das erste Mittel, was zur Narkose verwendet wurde, heißt Äther. Und die Wirkung dieses Äther ist, dass die Schmerzzentrale des Gehirns gezielt ausgenockt wird. Durch die Erfindung dieses Äthers konnten die Ärzte nun operieren, ohne dass sie dabei schreiende und zuckende Patienten fürchten mussten. Und dieses Narkosemittel wurde übrigens das erste Mal von einem Zahnarzt angewendet.
Jetzt haben wir ja so viel über Römer und Ägypter geredet. Wie sah es denn eigentlich im düsteren Mittelalter aus? Ich meine, das kann ich mir medizinisch doch sehr finster vorstellen.
Ganz so finster wie sein Ruf war das Mittelalter nicht, vor allen Dingen das späte Mittelalter nicht. Es gab auch damals schon Universitäten, doch es gab einen Faktor, der den Fortschritt hemmte, und zwar das war die Kirche.
Ja, wieso die Kirche? Ich meine, die gebildetsten Menschen entstammten damals ja dem Klerus. Auf der anderen Seite kann ich mir das natürlich gut vorstellen. Bei Medizin geht es um Leben und Tod, um Schöpfung und Untergang, alles religiöse Themen.
Religiöse Themen, da sagst du das richtige Stichwort. Wer damals den falschen Schritt tat, der riskierte, auf den Scheiterhaufen zu landen. Und zwar wurde 1163 das Dogma Ecclesia abhorret ad sanguine von Papst Alexander IV. Verabschiedet. Das heißt aus dem Lateinischen übersetzt so viel wie: die Kirche verabscheut das Blut. Und da sagt auch schon alles. Der Sinn dahinter ist eindeutig, der Körper von Menschen sollte unversehrt bleiben, denn ein unversehrter Körper ist ja quasi das Werk Gottes. Und mit diesem Dogma wurde hohen Klerikern wie Mönchen verboten zu operieren, und später durften sogar kirchliche Ärzte nicht mal bei Operationen zuschauen.
Ja, aber wer griff denn dann stattdessen zum Skalpell oder sagen wir besser zum Messer?
Das waren oft Laienchirurgen, die waren aber nicht akademisch ausgebildet, sondern verstanden das oft eher als ein Handwerk, was jetzt aber nicht heißt, dass das alle Stümper waren. Für sie galten oft auch Zunftregeln.
Okay, sag mal, und wo wurde operiert? Gab es Krankenhäuser oder sowas wie Operationssäle?
Ja, schön wäre das sicherlich gewesen, so einen cleanen Operationssaal zu haben. Aber operiert wurde oft auch im Krankenzimmer selbst, zu Hause bei den Patienten oder, wenn alles schief lief, auch schon mal im Wirtshaus. Und oft wurde dann der Patient auf einen Stuhl mit dem Oberkörper nach unten gelagert, denn das hatte einen Vorteil: herausquellende Eingeweide konnten leichter wieder zurück in den Bauch geschoben werden. Und natürlich, wenn der Patient ohnmächtig wurde, kippte er nicht vom Stuhl, sondern er lag ja schon nach unten.
Ich glaube, liebe Anne, bei diesem Bild, das mich noch eine ganze Weile beschäftigen wird, belassen wir es für heute. Ich jedenfalls habe eine Menge über historische Operationsmethoden gelernt und bin froh, dass die Zeit an mir vorbeigegangen ist.
Ja, ich auch, eindeutig.
Nächste Woche beschäftigen wir uns dann bei Schneller Schlau mit dem Thema Luftplankton. Also schaltet wieder ein, wo immer ihr eure Podcast hört. Bis dahin alles Gute und bleibt neugierig.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.